NDR 5. Das Tagesgespräch mit Ralf Erdenberger.
Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wusste schon Hermann Hesse. Und doch haben wir so oft Angst vor einem Neuanfang. Warum eigentlich? Mutig willkommen zum WDR 5 Tagesgespräch, in dem ich mit Ihnen reden möchte über das Wagen und Gewinnen, vor allem im Beruf, wo ja Risikobereitschaft oft gefordert wird. Wie sonst, sagen die Experten, soll Innovation gelingen? Und Innovation ist ja der moderne Motor der Wirtschaft. Darüber reden in Berlin auch Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik auf einem Forschungsgipfel. Da geht es ganz zentral um Wagniskultur. Das ist der Begriff. Wir wollen aber gar nicht abgehoben diskutieren. Mich würden Ihre Erfahrungen interessieren. Haben Sie sich in letzter Zeit beruflich verändert? Haben Sie vielleicht Altes aufgegeben und etwas ganz Neues angefangen? Was hat Ihnen dabei geholfen, diesen Schritt zu machen? Vielleicht haben Sie sich gefürchtet, zu scheitern, oder vielleicht sind Sie sogar gescheitert. Unter 0800 5678 und 3x5 können Sie mitreden, kostenfrei. Und wenn Sie keine eigenen Erfahrungen im Angebot haben, interessiert mich trotzdem Ihre Meinung. Stimmt die Beobachtung, dass wir eine Gesellschaft der Bedenkenträger und Angsthasen sind? 0800 5678 und 3x5 oder Sie schreiben ins WDR5 Gästebuch wdr5.de. We come from the same place. Wir kommen vielleicht vom gleichen Ort, aber dann haben wir uns doch ganz unterschiedlich entwickelt. Wann haben Sie sich in letzter Zeit beruflich verändert? Haben Sie einen alten Beruf aufgegeben und etwas ganz Neues angefangen? Und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Wir reden über Wagniskultur, genauso wie Wissenschaftler und Politiker in Berlin auf einem Forschungsgipfel. Und bei uns ist Dr. Alexander Ziesig im Studio, Wirtschaftsorganisations- und Arbeitspsychologe an der Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Einen schönen guten Tag, Herr Ziesig.
Guten Tag, Herr Erdenberger.
Was haben Sie genau mit der Frage Wagniskultur zu tun?
Also Wagniskultur ist sicherlich schon ein besonderer Begriff. Ich habe eher zu tun mit Veränderungskultur, mit Menschen, die Entscheidungen treffen wollen oder Entscheidungen treffen müssen und die sich manchmal nicht so sehr leicht tun mit diesen Entscheidungen.
Weil es eben ein Wagnis sein kann.
Weil es immer Chance und Risiko beinhaltet und möglicherweise überwiegt bei vielen dann das Risiko, die Risikoanmutung oder Erwartung, und deshalb entscheidet man sich vielleicht gegen eine Veränderung.
Sie haben mit diesen Menschen zu tun und beraten sie?
Richtig.
Weil diese Menschen sich dann vielleicht gelähmt fühlen, oder welches Gefühl wird ihnen gespiegelt?
Also was ich erlebe und was, glaube ich, deutlich zunehmen wird noch, ist, dass Menschen heutzutage generell sehr viele Optionen haben, sehr viele Wahlmöglichkeiten haben. Und da könnte man ja eigentlich sagen, das ist eine tolle Sache, weil wenn ich viele Möglichkeiten habe, kann ich ja auch vieles entscheiden. Ich erlebe eher, dass man vor der Vielfalt der Möglichkeiten kapituliert, insbesondere dann, wenn viele Möglichkeiten gleichwertig sind. Und ehe man dann sich für irgendwas entscheidet, lässt man es lieber.
Das ist die individuelle Dimension, obwohl auch schon das Angebot etwas über die Gesellschaft und über die Wirtschaft aussagt. Wenn wir hier im Tagesgesprächstext im Internet von wir reden, wir Angsthasen, wir Bedenkenträger, würden Sie das mit unterschreiben?
Naja, das ist natürlich auch ein bisschen überformuliert, aber ich glaube schon, dass wir Deutschen ein Volk sind, was doch nach wie vor sehr wertkonservativ denkt und handelt, was sehr gewohnheitsorientiert denkt und handelt, was sich nicht so schnell begeistern lässt für Neues, für anderes, wie das vielleicht bei anderen Völkern der Fall ist.
Na, wollen wir mal hören, ob das auch für die WDR 5 Hörerinnen und Hörer zutrifft. Unter 0800 5678 und 3x5 ruft uns Frau Walter an aus Düsseldorf. Hallo, Frau Walter.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Wie ist das? Ich soll mal erzählen über meine berufliche Situation.
Ich wollte gerade fragen, sind Sie ein Wagnis eingegangen in letzter Zeit?
Ich bin ein Wagnis eingegangen. Ich bin Ärztin und Psychotherapeutin, habe aber wegen meiner Familie und vielen Umzügen mich sehr spät erst als praktische Ärztin in einer Gemeinschaftspraxis niedergelassen. Da war ich schon 55 und im Grunde hat die Psychosomatik, die Psychotherapie im weitesten Sinne mich von früh an interessiert und aus dem Grunde habe ich eigentlich auch Medizin studiert. Und nun war ich aber nach vielen Irren und Wirren als praktische Ärztin, das hätte ja wohl genügen können und sollen. Aber ich habe privat dann immer weitere Fortbildungen gemacht. Psychosomatische Grundversorgung war von der Kasse aus eine Möglichkeit. Aber ich habe dann in Familientherapie mich privat weitergebildet. Und dann kam die Frage, ob ich es nicht richtig als eine Psychotherapie-Ausbildung, die sehr teuer ist, zu einem Ende bringen könnte und dann auch normale Psychotherapeutin für meine Patientin sein könnte.
Ja, da kam die Frage, sagten Sie gerade. Wo kam denn die Frage her? Von außen, von innen oder wie?
Die Frage kam von mir, von innen, weil das mein eigentliches Anliegen gewesen war immer. Aber ich war nun einen anderen Weg gegangen und es war schon so spät vom Lebensalter her. Lohnte das noch mal eine ganz umfangreiche und teure neue Ausbildung drüber zu tun? Oder sollte ich nicht als praktische Ärztin zufrieden sein?
Also das war schon längere Zeit in Ihnen angelegt, ja. Aber dass Sie es dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 55 Jahren getan haben, gab es da noch einen Auslöser oder einen Faktor von außen?
Im Grunde war der Auslöser die Ablehnung meines Familientherapeuten, wo ich inzwischen da private Ausbildung machte, auf die Frage, ob ich das nicht doch noch machen sollte. Da sagte der zu mir, das lohnt sich doch nicht mehr. Das hat mich so empört. Da habe ich dann gegengesteuert und gesagt, das wollen wir doch mal sehen.
So, da kam der Trotz aus Ihnen heraus,
ja,
und die Energie.
Ja, es war aber eigentlich nicht des Geldes wegen, sondern weil ich das ja für meine Patienten und vom Inneren her immer wollte. Ich habe es nur nachträglich dann doch nochmal aufgelistet, als ich im Ruhestand war, dass es sich tatsächlich gelohnt hatte.
Was
obwohl
hat Ihnen
das für mich ein Nebenaspekt war, aber es fand ich dann doch nachträglich befriedigend.
Ja, das ist ein tolles Resümee. Das wussten Sie ja zu dem Zeitpunkt nicht, als Sie es getan haben. Was hat Ihnen geholfen, denn das zu tun und umzusetzen?
Ich glaube, es war mein innerer Wunsch. Und ich hatte ja schon mit psychosomatischer Grundversorgung und Ähnlichem immer Patienten, die in dieser Richtung Bedürfnisse hatte. Hatte ich schon sehr gut mit denen gearbeitet. Und ich wusste irgendwie, ich kann das. Und es wäre, für mich wäre es schade gewesen, wenn ich es nicht versucht hätte.
Und interessanterweise, das ist jetzt meine Vermutung, Frau Walter, haben Sie bestimmt mit Klienten zu tun, die auch Entscheidungen treffen müssen in ihrem Alter und in ihrem Leben. Und wahrscheinlich haben Sie mit dem Thema dann auch wieder als Psychotherapeutin zu tun.
Richtig. Ich bin jetzt ja im Ruhestand seit 10 Jahren, aber ich habe in diesem Jahr wieder angefangen, noch einmal ganz neu psychotherapeutisch zu arbeiten. Und zwar ehrenamtlich mit Flüchtlingen. Und da ist ja nun genug an verschiedenen Dingen. Und das mache ich jetzt wirklich nur aus Freude am Beruf und weil ich denke, es wird gebraucht.
Gibt Ihnen das selber etwas?
Bitte?
Gibt Ihnen das selber etwas zurück?
Das gibt mir selber sehr viel. Auch, dass ich trotz meines Alters eben noch, dass ich auch auf die alten Dinge zurückgreifen kann, dass ich das noch beherrsche, sozusagen das Handwerk. Und es gibt mir viel Anregung.
Sehr interessant, Frau Walter, denn darin liegt auch die Botschaft, anfangen geht immer noch, wenn Energie da ist, also Aufbruch geht. Frau Walter, vielen Dank für diese persönliche Geschichte zum Auftakt des Tagesgesprächs.
Ja, bitte.
Vielen Dank nach Düsseldorf. Martin Hildebrand hat auch die 0800 5678 und 3x5 gewählt. Gruß nach Paderborn.
Ein Gruß zurück nach Köln. Ja, ich schließe mich meiner Vorgängerin an. Sie ist ja ärztliche Psychotherapeutin. Ich wiederum bin psychologischer Psychotherapeut und habe 2008 nochmal den großen Wechsel gemacht. Kurz und knapp, ich habe zunächst in Bielefeld studiert, habe immer wieder kurze Stellen gehabt, Schwangerschaftsvertretung, Urlaubsvertretung, bis ich dann schließlich überlegt habe, ich muss langfristig die Geschichte angehen und eine Psychotherapieausbildung machen. Und parallel zu der Psychotherapieausbildung habe ich in Paderborn bei einem privaten Bildungsträger gearbeitet, habe 9 Jahre lang arbeitslose junge Leute in Arbeit gebracht, die auch diverse gesundheitliche Einschränkungen haben. Und dann irgendwann in 2008 gab es eine schöne Stellenausschreibung im schönen Bad Tisch Springe, einen Ort weiter. Klinik für Onkologie sucht einen Psychotherapeuten. Habe ich erst groß überlegt. Onkologie, hartes Thema, Todsterben, schwere Erkrankungen, mache ich das nicht. Gut, einfach mal Bewerbung hinschicken, einfach mal gucken, was passiert. Und war dann sehr überrascht, dass anderthalb Tage später der Chefarzt seine Telefonnummer mit mir auf dem Anrufbeantworter hinterließ und dachte mir, oh weia, jetzt wird's ernst und die haben wirklich Interesse.
Da mussten Sie schlucken und sind Sie noch mal einen Schritt zurückgegangen?
Im Sinne von, mache ich das jetzt wirklich? Es könnte ernst werden, aber wie ich aus früheren Erfahrungen wusste, Bewerbungsgespräch heißt ja noch nicht unbedingt auch, dass es auch wirklich was wird. Nimmst du das mal mit? Und das war auch ein sehr angenehmes, sehr lockeres Bewerbungsgespräch. Die schönste Frage zwischendurch war ja, Hillebrand, Sie wissen ja, wir haben auch sehr schwierige Patienten bei uns. Kommen Sie denn auch mit schwierigen Patienten klar? Und dann habe ich wirklich ganz locker flockig gesagt, wissen Sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder in die Situation kommen werde, wie bei meinem früheren Arbeitgeber, dass ein Teilnehmer zu mir sagt, Herr Hillebrand, Sie können mir überhaupt nichts, ich weiß genau, wo Ihr Auto steht. Also Problempatient ist alles relativ.
War das denn wirklich für Sie ein Risiko? Es klingt nach einer festen Stelle, auch wenn es nun onkologische Patienten sind. Aber war es wirklich ein großes Wagnis, auch finanzieller Art?
Das war dahingehend ein Wagnis, weil es ja gewisse, wie es so schön heißt, soziale Anwärterschaften gab nach 9 Jahren Berufstätigkeit. Und sich nochmal auch komplett auf was Neues einzulassen, von dem ich auch nicht genau wusste, kann ich das? Kann ich da wirklich so mit Todsterben, schwierigen Erkrankungen umgehen, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben? Und was ist, wenn? Was ist, wenn ich das anfange, die Probezeit sozusagen, ich oder mein Arbeitgeber übereinkomme, dass wir nicht zusammenpassen?
Verstehe.
Was dann?
Ja, was ist mit dem Rückweg? Ne? Der ist dann vielleicht verbaut.
Genau, was ist mit dem Rückweg? Genau.
Das, glaube ich, ist auch eine Frage, Herr Ziesig, die sich in Ihren Gesprächen öfter stellt. Wenn man dann gehüpft ist, wie ist das mit der alten Welt? Verliert man sie komplett? Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt in der Entscheidung.
Das spielt eine große Rolle, weil viele sprechen auch von einer sogenannten Exit-Strategie oder von mir ist auch Zurückstrategie. Habe ich die Möglichkeit, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, das wieder irgendwie rückgängig zu machen, komme ich da irgendwie wieder raus? Habe ich ein Netz, habe ich einen doppelten Boden? Und es bedarf schon einer sehr starken Persönlichkeit, eines sehr starken Anreizes oder auch eines sehr starken Drucks, um vielleicht auch ohne Netz und doppelten Boden eine solche Veränderungsentscheidung zu treffen.
Ja, obwohl man könnte ja auch sagen, wenn kein Netz da ist und kein doppelter Boden und du springst, dann spring richtig mit voller Energie und vielleicht beflügelt das dann, wenn man sich das traut, richtig zu springen.
Ich habe in Berlin mal den Spruch gelesen, wo nichts mehr geht, fängt alles an. Das stand irgendwo an der East Side Gallery oder irgendwo und da ist ja auch was Wahres dran. Also wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe, dann kann ich mir fast alles leisten. Wenn ich in einer sehr prosperierenden Situation bin, ist das sehr viel schwieriger.
Herr Hillebrand, ich höre aber auch schon aus Ihren Worten, Sie haben es nicht bereut.
Ich habe es nicht bereut, vor allen Dingen, womit ich nie gerechnet habe, das könnte ich auch noch gerade erzählen. Ich bin nicht nur Psychotherapeut, sondern bin auch noch Musiker und hatte die Gelegenheit, in der schönen Bartholomäuskapelle in Paderborn mal spielen zu dürfen. Und es kam unser Leiter von unserem Unternehmen für Öffentlichkeitsarbeit um die Ecke. Er hatte 13 Holländer im Schlepptau, sprach Holländisch. Ich schaute ihn etwas fragend an. Mensch, was machst du denn hier? Er schaute mich fragend an. Was machst du denn hier? Kam ziemlich schnell auf die Idee, Mensch, das, was ich da tue, das sind ja vielleicht auch ganz schöne Klänge, die sich in die Klinik einbinden ließen. Und so habe ich jetzt dank meines Unternehmens auch sehr gut die Möglichkeit, mittlerweile 4-mal im Monat auch Konzerte in den Kliniken zu machen.
Ah, siehe da, Sie ändern etwas im Leben und plötzlich gibt es ganz neue Berührungspunkte, die sich ergeben.
Genau, und das I-Tüpfchen war dann noch, wenn dann noch jemand auf die Idee kommt, Mensch, das ist ja schön, was Sie da machen. Wir haben ja 2017 in Bad Dippspringe Landesgartenschau, hätten Sie da Interesse, auch für uns was zu machen? Ja. Und so wird man glücklich und zufrieden auf allen Ebenen.
So klingt das. Passend zu diesem Frühlingswetter. Martin Hillebrand, der es nicht bereut hat, zu wechseln und nun auf einer onkologischen Station psychotherapeutisch zu arbeiten. Vielen Dank für diese Geschichte nach Paderborn. Ich habe natürlich jetzt zum Auftakt des Tagesgesprächs das Gefühl, wir haben Psychotherapeuten gehört, wir haben einen Arbeitspsychologen im Studio. Wir reden über das Wagnis. Es gibt bestimmt aber auch noch andere Berufsfelder, wo das möglich ist. Harry Rischer in Bochum, was können Sie erzählen?
Ja, hallo, dann schicke ich erstmal vorweg meinen Beruf. Ich bin seit 2003 freier Pädagoge und Erzähler, beziehungsweise seit 2010 zu 100% professioneller Erzähler mit Mitgliedschaft in der KSK. Sprich, das ist jetzt auch
Künstlersozialkasse?
Genau, richtig, ja.
Ja, das ist eine Absicherung, ne, für Künstler, das muss man eben dazufügen, für alle, die nicht in der KSK sind.
Das ist vor allem eine betriebswirtschaftliche Unterstützung, weil man als KSK-Mitglied im Grunde viel weniger Krankenversicherungsbeiträge zahlen muss als andere. Hm. Das ist so die bundespolitische Unterstützung für professionelle Künstler. Der Impuls, der mich anriefen ließ, war aber ein anderer.
Ja?
Ich habe 10 Jahre in Belgien gearbeitet und war da für Belgien Koordinator für EU-Projekte. Und das war einfach amüsant zu sehen, wie sich die verschiedenen Mentalitäten der Nationen ausprägen. Also die Italiener und die Franzosen, die waren immer ein bisschen chaotisch und sind gerne essen gegangen. Die Deutschen haben für das nächste EU-Treffen vorbereitet, aufgrund von welchen Paragraphen dieses Projekt jetzt wieder nicht gemacht werden kann. Und die Belgier haben die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, okay, was machen wir dann?
Also da haben wir wieder die deutschen Bedenkenträger.
Ja, also das wollte ich einfach aus dieser Sicht einfach mal bestätigen. Und ich selbst habe meine höchste akademische Ausbildung in den USA gemacht. Da sind 50% aller Leute selbstständig mit allen Licht- und Schattenseiten. Und ich wollte einfach sagen, dass Selbstständigkeit oder wie man seinen Beruf auslebt, einfach auch sehr viel Mitgestaltung von der Gesellschaft bedeutet. Also wenn ich als Mensch möchte, dass die Gesellschaft irgendwie einen anderen Weg geht, dann habe ich in der Ausübung meines konkreten Berufes wirklich die direkte Möglichkeit, das mitzugestalten.
In welcher Form?
Naja, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich einen Beruf ausübe, wo ich jeden Tag grimmig hingehe und genau weiß, dass ich eigentlich Menschen über den Tisch ziehe, indem ich sie betrüge oder belüge, und wenn ich dann zu dem Punkt komme, das will ich nicht mehr machen, oder wenn ich einfach merke, ich bin in einem System, das nicht gesund ist und aus Gewissensgründen steige ich da jetzt aus und mache beruflich was anderes, kann man das unmittelbar selber mitgestalten.
Ja, jeder ist Teil des Systems und spielt dann eine Rolle.
Ja, genau.
Ja. Liegt in Ihren Geschichten eigentlich auch so etwas wie ein Impuls zur Veränderung? Ich weiß ja nicht, welche, ob Sie Märchen erzählen oder ob Sie andere Geschichten erzählen. Gibt es so eine Botschaft?
Also ich erzähle traditionelles Erzählgut, aber was die meisten Leute eben nicht wissen, das ist eine der 3 darstellenden Künste. Das heißt, ich habe kein Buch, aus dem ich vorlese, und ich habe die Texte auch nicht auswendig gelernt und ratter jedes Mal alles gleich runter, sondern jeder Auftritt ist ganz individuell unterschiedlich und ist immer mit der Interaktion des jeweilig vorhandenen Publikums. Und bei den Erzählern Westafrika, die nur ein relativ kleines Repertoire haben, steckt die Philosophie dahinter, dass von ihren Anführungszeichen nur 80 Geschichten der Erzähler und das Publikum und die Geschichte jedes Mal, wenn sie erzählt werden, anders sind. Und insofern ist da sehr viel Dynamik drin.
Ja, und auch was Neues für Sie wahrscheinlich auch, denn es könnte ja langweilig sein, die gleiche Geschichte immer wieder gleich zu erzählen.
Also das passiert auch gar nicht. Also wenn so einem Geschichtenerzähler sagen, erzähl 5-mal die gleiche Geschichte, dann ist das entweder Tierquälerei oder der macht sofort was anderes daraus.
Mir fallen gerade, ich weiß nicht warum, die Bremer Stadtmusikanten ein, wo der alte Esel sich sagt, er möchte noch mal was tun und aufbricht in die Welt und dann auch noch Freunde findet, die irgendwie alle am Abgrund sind und zu Hause nichts mehr zu finden haben, und dann machen sie die Band auf.
Ja.
Auch wenn sie dann doch in einem Haus landen, in dem vorher Räuber gehaust haben.
Naja, aber in einem kleinen Haus haben viele Freunde Platz.
Das lassen wir mal so als Schlusswort stehen von Harry Rischer in Bochum. Vielen Dank für Ihren Anruf. Und jetzt haben wir gerade, Herr Ziesig, schon die gesellschaftliche Dimension gehört. Und lassen Sie uns nochmal darüber nachdenken, was denn eigentlich das ausmacht. Rischer hat gerade nochmal gesagt, aufgrund seiner europäischen Erfahrungen sind da auch die Deutschen diejenigen gewesen, die eher gebremst haben, eher Bedenkenträger waren. Haben Sie da eine psychologische oder sogar historische Erklärung dafür, warum so ein Volk plötzlich in so eine Richtung gerät und Sie sagen, wir sind da eher wertekonservativ, volatil?
Ja, eben nicht so furchtbar volatil. Also ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster hängen, weil ich bin kein klassischer Kulturwissenschaftler oder Historiker. Aber ich erlebe natürlich in der Auseinandersetzung, in der Arbeit mit den Menschen in Unternehmen und auch darüber hinaus oder auch daneben, dass wir schon sehr stark sicherheitsorientiert sind. Das ist definitiv so. Und was man braucht, um sich zu verändern, und vielleicht haben da andere Völker mehr davon, ist zunächst mal Leidenschaft. Das wäre das, was so von innen kommt. Wirklich den Spaß an der Sache, wirklich mal was Neues zu machen. Zum Zweiten kann es aber natürlich auch sein, und das mag genauso ein starkes Motiv sein, dass ich Druck bekomme, wenn ich eben, wie eben schon mal gesagt, mit dem Rücken zur Wand stehe. Aber beides, und ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, beides sind so Treiber. Und dann gibt es meistens auch einen Auslösereiz, der kann aber auch positiv sein. Also für mich ist so ein tolles Beispiel, wie jemand wirklich mal was gemacht hat, was er eigentlich immer schon machen wollte, nur aufgrund eines besonderen Auslösereizes, die Journalistenkollegin Maike Winnemuth, die bei Günther Jauch gewonnen hat und dann gesagt hat, mit dem Geld kann ich mir das leisten, eine Weltreise zu machen. Dann hat sie das gemacht, das hätte sie sonst nie getan, hat dann darüber geschrieben und hat durch das Schreiben mehr Geld verdient, als sie bei Günther Jauch gewonnen hat. Also insofern ist das letztendlich auch einfach nur der Reiz gewesen, der Auslösereiz gewesen, es zu tun. Und ich glaube, dass vielen Menschen bei uns hier im Land ein Auslösereiz fehlt. Und dass wir auch so erzogen sind, das erlebe ich tatsächlich nach wie vor, auch bei meinen Studenten nach wie vor, dass wir doch sehr stark auf den Mainstream, auf den geradlinigen Weg gepolt sind. Und dass man auch Studierenden oder Interessenten, Bewerbern sagt, Absolventen sagt, mach doch mal was Kaufmännisches, das kannst du immer brauchen, insbesondere wenn du nicht weißt, was du machen sollst. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durchs Leben durch.
Dazu gehört aber auch die Zuversicht. Etwas Besseres als hier finden wir überall. Thorsten Fuß-Custona in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen im WDR5-Tagesgespräch.
Guten Tag an die Runde.
Guten Tag. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich nach annähernd 14 Jahren in einem Unternehmen feststellte, nachdem ich im letzten Jahr im Unternehmen eine ganz neue Rolle habe annehmen müssen, weil der alte Unternehmensbereich weggefallen ist, ich in dieser neuen Rolle überhaupt nicht mehr klarkam. Ich war nicht der Richtige in der Rolle. Und das führte dazu, dass ich einen extrem hohen Blutdruck ausgebildet habe, der in Richtung Herzinfarkt ging. Und als ich dann ausgenockt war, eben hierdurch, habe ich mir Gedanken gemacht, wo sind die Ursachen und was kann ich dagegen machen? Ich hatte keine Lust, Medikamente zu schlucken, nur um den Blutdruck runterzuhalten, sondern ich wollte was an der Ursache machen. Und die Ursache war eben die Unzufriedenheit mit der neuen Aufgabe. Habe dann das Gespräch mit der Geschäftsführung gesucht und gesagt, entweder wir finden eine Lösung oder wir finden eine Lösung. Und dann bin ich zum Schluss gekommen, ich finde eine Lösung in dem Moment, dass ich mich aus dem Unternehmen löse und mich selbstständig mache. Hatte aber das Glück, dass ich in den Jahren vorher Menschen in beruflicher Veränderung beraten habe. Und meine Geschäftsführung fragte dann, ja, trauen Sie sich das denn zu? Da gehen Sie doch ein Wagnis ein. Und dann sagte ich, ja, Moment, wir beraten Menschen, sich beruflich zu verändern, um neue Chancen zu ergreifen. Wenn wir das selber nicht umsetzen und selber nicht leben, sind wir nicht kompetent zu beraten. Und das war für mich dann so ein innerer Antrieb zu zeigen, dass ich auch mir vornehme, meinen Beruf ernst zu nehmen. Ja, und habe dann die Entscheidung gefasst, mich selbstständig zu machen, bin das Wagnis eingegangen, gutes Einkommen und maximale Sicherheit aufzugeben und mich in die Selbstständigkeit hineinzustürzen. Und ja, das macht nicht nur viel Freude, sondern es hat mich in dem Moment, wo ich die Lösung hatte und die Lösung auch auf den Tisch legte, ja, quasi geheilt. Keine gesundheitlichen Probleme mehr, keine Prima. Medikamente mehr.
Ja.
Und kann mich jetzt austoben, immer mal wieder mit verschiedenen Risiken verbunden.
Ja.
Aber auch da, wenn das mal nicht klappen sollte, mache ich was Neues.
Die richtige Entscheidung können Sie im Nachhinein sagen, aber trotzdem noch mal zurück zur Entscheidung selber. Zum einen stellt man ja oft fest, dass Sätze für andere, wenn man andere berät, das eine sind, aber die dann auf das eigene Leben anzuwenden, ist das andere. Und Sie hätten ja auch noch zusätzlich unter Druck geraten können, wenn es nämlich nicht gut gelaufen wäre mit Plan B, mit der anderen Lösung.
Ja gut, aber ich glaube, wenn wir nie bereit sind, ein Risiko zu tragen, dann müssen wir uns ja ins Schicksal ergeben. Und darauf habe ich keine Lust und ich glaube, darauf haben die meisten Menschen keine Lust. Das wäre zu fatal.
Was machen Sie heute?
Ich arbeite als selbstständiger Personalberater, unterstütze Kundenunternehmen, Mitarbeiter zu finden, Mitarbeiter auszuwählen. Und nebenbei mache ich noch ehrenamtlich die Unterstützung von Jugendlichen in der Phase der beruflichen Orientierung. Das ist was, was dann nicht den finanziellen Bedarf deckt, sondern einfach ja, Freude macht, Spaß macht, Leute zu helfen, eine eigene Entscheidung zu treffen.
Schön. Herr Dr. Ziesig hier im Studio als Arbeitspsychologe, dieser Zusammenhang ist interessant, den Thorsten Voss-Krustona schildert, dass er das am eigenen Leib gespürt hat, dass es also nicht nur eine psychische Unzufriedenheit war, sondern dass es tatsächlich medizinisch auch schwierig wurde. Beobachten Sie das oft auch in Ihren Gesprächen?
Absolut. Also Psychosomatik ist natürlich ein Thema dabei, ganz klar. Und das ist dann so ein negativer Auslösereiz, der einen dazu bringt, über die eigene Situation nachzudenken. Was vielleicht nochmal ein interessanter Aspekt ist, wann das passiert, wann das im Leben passiert. Und ich erlebe auch tatsächlich heutzutage noch, dass viele Mitarbeiter, vielleicht auch Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter beraten, sagen, pass mal auf, du bist schon 45, lass das doch, es ist doch zu spät. Und das finde ich grotesk, weil nicht nur, weil wir heute schon bis 67 arbeiten dürfen oder müssen, sondern weil sich sicherlich das Renteneintrittsalter noch weiter verschieben wird und weil wir generell heutzutage eine ganz andere Auffassung von Arbeit haben. Das wird sich noch weiter verändern. Und ich glaube, es ist nie zu spät, weil am Ende des Lebens, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen depressiv, aber am Ende des Lebens stellen sich die meisten Leute nicht die Frage oder hadern damit, was sie gemacht haben, sondern sie hadern damit, was sie nicht gemacht haben.
Richtig. Ist dieser Zeitpunkt, den Sie jetzt auch nochmal genannt haben, so Mitte 40, auch deshalb ein häufiger, weil eben man gesundheitlich anfälliger wird? Dünnhäutiger vielleicht?
Ja, ich glaube gar nicht mal so sehr. Also es gibt jetzt nicht wirklich Studien, die besagen, dass man da jetzt großartig anfälliger werden würde. Also die physische Leistungsfähigkeit nimmt nicht großartig ab bis 60, 70 heutzutage. Gute Ernährung, Umweltbedingungen, alles besser als früher.
Sport,
wobei trifft nicht für jeden zu. Aber es ist tatsächlich so, dass es deswegen unserer Beobachtung nach so zwischen 40 und 50 passiert, weil er eine Zäsur eintritt. Die Familie ist dann erstmal ausgereizt. Häufig sind die Kinder dann aus dem Haus oder gehen aus dem Haus. Manche Beziehungen kriseln dann auch sehr stark. Das mag noch hinzukommen, aber selbst da, wo es funktioniert, stellt sich die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Da beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Und das geht dann möglicherweise auch einher mit einer potenziellen beruflichen Veränderung. Und die Freude über vielleicht 20 erfolgreiche berufliche Jahre, die ich hinter mir habe, wird dann häufig aber getrübt durch die Perspektive, nochmal 20 Jahre vielleicht das Gleiche machen zu müssen. Und exakt an dem Punkt sagen viele, das kann es nicht sein, dafür ist mir mein Leben zu schade, ich habe nur eins.
Thorsten Voss-Krustona, bei Ihnen hat es funktioniert. Herzlichen Glückwunsch dazu und ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Weg, auf dem Sie jetzt sind. Ist das so, wenn wir jetzt über diese Geschichten reden, die wir jetzt gehört haben, das waren ja alles erfolgreiche Geschichten. Schwierig wird es dann doch, wenn man dann vor der nächsten Wand steht und nicht weiß, was man dann tut. Schön ist, wenn man umsatteln kann und dann wieder 20 Jahre auf dem neuen Pferd ist. Aber wie ist das mit den Wänden, die dann doch passieren können?
Ich weiß es vorher ja nicht. Also ich kann maximal leidenschaftlich und vielleicht auch so ein bisschen strukturiert, das ist nicht verkehrt, an die Dinge herangehen, aber ich muss damit rechnen, dass es nicht funktioniert. Und dann muss ich mich halt wieder verändern. Und da brauche ich halt schon ein großes Maß an Flexibilität. Und vielleicht brauche ich auch, bevor ich dann die Entscheidung treffe, schon so ein Szenario, wo ich Plan A, B und C schon mal ausarbeite. Aber es kann passieren und das ist exakt das Risiko, was ich eingehen muss.
Es ist erstaunlich, wo wieder fünf überall gehört wird, zum Beispiel in Tangermünde von Steven Senf. Hallo, Herr Senf.
Ja, schönen Tag, Herr Erdenberger. Ich grüße Sie und Ihren Studiogast ebenso.
Was haben Sie erlebt? Was wollen Sie erzählen?
Ja, und zwar, also wie es so ist, also ich bin noch relativ jung, momentan bin ich 35. Und nach der Schulzeit, dann überlegt man sich immer, was macht man nicht. Und der gastronomische Beruf schien sehr attraktiv zu sein, nur gerade das Beruf des Koches. Und so habe ich zwischen 1999 und 2001 ganz normale Lehre, die Kochlehre absolviert, habe aber da schon festgestellt, dass das Ganze so ein bisschen managen und ein bisschen Verantwortung auch übernehmen, ist auch in dem Beruf sehr, sehr wichtig, dass das so mir recht liegt. Da ich aber zu jung war und noch keine Uni besucht habe oder sowas, um irgendwelche Bewerbungen zu schreiben und ich so nicht der Typ bin, der da irgendwo mal überall anklopft, habe ich gesagt, dann nehme ich das selber in die Hand und mache mich einfach im dritten Lehrjahr mit Zustimmung des Lehrers Ausbildungsbetrieb selbstständig, aber eine ganz andere Richtung, und zwar im Einzelhandel. Das heißt, da bin ich immer kreativ, kann was verkaufen, was ich möchte und kann versuchen, da meinen Weg zu gehen.
War es leicht, diese Zustimmung zu bekommen?
Ja, relativ leicht.
Okay.
Weil ich ja generell gut angesehen war in dem Beruf und er wusste, du machst es selbstständig, aber erstmal nebenbei, nicht gleich mit Ladengeschäft, sondern ich bin ja voll da, bereit ist aber alles vor, Gewerbeunterlagen etc. muss ja alles gemacht werden, genau. Nee, der hat mich sehr unterstützt an dem Fall, genau.
Mhm. Gab es andere Hindernisse?
Oh ja, große. Zum Beispiel das Thema Geld war ein ganz großes. Also ich komme aus kein wirklich wohlbehütet zu Hause, wo jetzt viel Geld war oder sowas, sondern da fangen wir bei null an, ja, also absolut null. Und wenn sie denn so einen Laden anbieten, dann kostet das auch viel Geld, ja.
Und wie haben sie es gemacht? Wie haben sie es gelöst?
Naja, erstmal versucht man sich so die ersten Monate über Wasser zu halten. Dann merkt man aber, es funktioniert nicht, es reicht nicht. Ne? Auch wenn man Mathematik nur in der 10. Klasse gehabt hat, dann muss man auch rechnen. Und dann überlegt man sich, was kann man machen, um das zu verbinden. Und dann habe ich Bewerbung an die Deutsche Post geschickt, damit ich nachmittags, die hatte ich zwei Stunden Zeit, Briefkästen zu leeren, um so im Monat über 600 Euro zu verdienen, um dann die Ladenmiete zu bezahlen.
Ah, dann haben Sie praktisch ein Standbein und ein Spielbein gehabt.
Genau, und so habe ich wenigstens die Miete erstmal sicher gehabt und konnte mich dann erstmal austoben in dem Bereich. Und das hatten wir bis 2007 so durchgezogen, dass es erstmal sicher war. Und ich sage mal, ab 2008 habe ich dann auch geheiratet, meine Frau schon lange kennengelernt und dann ging es ganz, ganz steil bergauf, weil die ersten Jahre braucht man einfach. Als ich war Anfang 20, als junger Selbstständiger, auch wenn man das studiert hat, aber ich denke mal, es kommen so viele unerwartete Sachen auf einen zu, wo sie dann wirklich Entscheidungen treffen müssen, mache ich das oder mache ich das. Das kann einer gar keinen irgendwie im Hörsaal irgendwie erzählen.
Wo stehen Sie heute im Einzelhandel?
Sehr gut, absolut top. Also wir können es auch leisten, Spenden abzugeben. So aktuell, wir spenden das so an einem Kinderheim, spenden wir. Wir unterstützen die örtlichen Museen, kaufen da Eintrittskarten und verschenken das an unsere Kunden. Also uns geht wirklich sehr, sehr gut.
Und Sie sitzen auch nicht mehr an der Kasse?
Nein, gar nicht. Also ich bin richtig normal bei mir im Büro. Aber auch nicht gewachsen, sondern klein. Das ist meine Frau und ich und nicht mehr. Wir wollen da gar nicht Höhenflug werden, sondern vernünftig und ordentlich hauswirtschaften. Und das ist fest.
Das ist ja aber jetzt schon einige Jahre her. Haben Sie das Gefühl, da könnte nochmal eine Veränderung kommen, die ähnlich gravierend ist?
Nein. Nee. Ich bin absolut zufrieden und ich habe sie an der anderen Hand. Also ich bin da selbstständig als solches und bin absolut top zufrieden und bin jetzt in der Marge, also es kamen jetzt auch zwei Kinder dann, 2013 und 2015 und so gefestigt und wirklich glücklich, dass man sagt, das ist jetzt so und das ist schön so.
Ja. Das hat Steven Senf mit ungefähr Mitte 30, würde ich sagen.
Genau, 35 muss ich selber rechnen, 36 bin ich schon.
Vielen Dank, Herr Senf, dass Sie das erzählt haben, von einer sehr frühen Veränderungsgeschichte aus der Kochlehre heraus. Und Herr Ziesig, wir sollten mal eben über gesellschaftliche Strukturen sprechen, denn all das, was wir jetzt gehört haben, ist Eigeninitiative. Und viele, also die Hörerinnen und Hörer, sind dann sehr wendig und sehr dynamisch und flexibel. Aber es gibt ja doch Strukturen, Ausbildung, Ausbildungswege, gesellschaftliche Erwartungen, Arbeitgeber, die nicht unbedingt da mitspielen. Was können Sie berichten?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Innovation, Veränderungen, kreative Ideen zu entwickeln, heißt ja auch, beziehungsweise bedingt auch, dass sowas zumindest toleriert wird, vielleicht idealerweise sogar unterstützt wird. Und ich muss leider sagen, da sind wir nicht besonders weit hier in Deutschland. Insbesondere in Unternehmen. Man muss sich mal die Situation vorstellen, findet ein Meeting statt, da sitzt der Vorgesetzte mit seinen Mitarbeitern da, dann wird versucht, zu irgendeinem Thema, zu irgendeinem Problem eine kreative Idee zu entwickeln. Und wenn wirklich mal jemand kommt und eine kreative Idee, was wirklich Abgedrehtes, was Verrücktes sagt, dann wird das meistens sofort mit sogenannten Killerphrasen unterdrückt. Haben wir schon gemacht, haben wir noch nie so gemacht, geht bei uns nicht, so eine bescheuerte Idee. Also das sind so die Dinge, die dann kommen. Und wenn man das mal erlebt hat, hat man nicht mehr großartig Lust, diese Ideen wieder zu äußern. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn mir das mehrfach passiert ist, dann höre ich nicht nur auf, diese Ideen zu äußern, sondern ich höre auch auf, diese Gedanken zu entwickeln. Das heißt, wir schaffen es tatsächlich durch bestimmte gesellschaftliche Zwänge oder Restriktionen und Reaktionen, dass solche Dinge tatsächlich verkümmern.
Aber warum sind die Reaktionen so? Weil das alles Arbeit macht?
Absolut, weil alles das, was nicht dem Mainstream, dem geradlinigen, dem Gewohnheitsmuster folgt, ist zunächst mal Aufwand. Und es gibt ja auch sehr viele, die sagen, boah, ich würde das eigentlich unheimlich gerne mal machen, aber ich kann mich nicht aufraffen, diesen inneren Schweinehund möglicherweise auch besiegen, um es dann tatsächlich zu tun. Was aber dann auch heißt, dass das Bedürfnis nicht so groß sein kann. Weil wenn das Bedürfnis größer ist als der Aufwand, den ich dafür letztendlich in Kauf nehmen muss, dann mache ich es wahrscheinlich auch.
Sie haben ja jetzt eine Momentaufnahme gewählt in einem Meeting, in einem Unternehmen, wo dann Innovation gebraucht wird. Wenn wir jetzt so den Blick ein bisschen weiten und sagen, wir gucken mal von außen auf die gesamte Biografie, also ich sagte ja eben Ausbildungswege, dann gibt es ja irgendwann auch die Rente und dazwischen spielt sich etwas ab. Auch das sind ja Strukturen, da muss man, wenn man etwas verändern will, ja auch erstmal ein bisschen weg. Und da muss man ja auch Partner finden, die sagen, also sie sind jetzt so und so alt, ich weiß nicht, ob es in ihrem Alter noch richtig wäre, sich zu verändern.
Man braucht diejenigen, die einen unterstützen, man braucht auch diejenigen, die einen dann wieder nehmen. Und es ist geradezu grotesk, wenn ich auch Arbeitgeber treffe, die sagen, ich stelle keinen ein, der über 50 ist, weil die durchschnittliche Verweildauer in Deutschland beträgt 8 Jahre im Unternehmen. Das heißt, wenn ich den 50-Jährigen einstelle, dann wird der mich möglicherweise noch vor der Rente wieder verlassen. Abgesehen davon haben solche Menschen, die also schon so ein bisschen älter geworden sind, wenn ich das so sagen darf, natürlich auch ganz andere Qualitäten als die ganz Jungen. Jeder hat so seine eigenen.
Aber Lebenserfahrung.
Lebenserfahrung, man ist vielleicht etwas gelassener, man kann Dinge auch weitergeben, man ist auch freier, weil dann vielleicht tatsächlich man nicht mehr für die Kinder sorgen muss, vielleicht auch für deren Ausbildung nicht mehr sorgen muss. Und in der Tat gibt es schon Unternehmen, die sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Ausland was aufbauen wollen, dann schicken wir da nicht mehr die High Potentials hin, die 25- bis 30-Jährigen, sondern vielleicht tatsächlich mal die 50- bis 60-Jährigen, weil die können sich das leisten. Und die sind auch viel billiger, weil für die keine internationale Schule, für die Kinder etc. mehr bezahlen müssen.
Ja, ein anderes High Potential, nämlich eben die Lebenserfahrung. Doris Wühlesohl, wenn ich das richtig ausspreche, in Duisburg, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen. Also ich wollte nur sagen, ich bin jetzt 74 und habe mich mit 72 Jahren entschlossen, einen Rucksack zu nehmen und wie die jungen Leute als Backpacker durch Südamerika zu reisen. Habe dann zwischendurch 3 Volontariate in 3 Auslandsschulen gemacht, allerdings im Kindergartenbereich, weil ich nicht ausgebildet Lehrerin bin und wurde immer wieder auch in den Hostels, ich habe in Hostels geschlafen, in den Mehrbettzimmern, wie halt die jungen Leute auch, weil ich genauso wenig Geld hatte wie die auch.
Volontariate haben Sie gemacht, das muss ich mir kurz vorstellen, im Ausland aber.
Ja, im Ausland. Ich hatte mich hier beworben in einer Schule in Bolivien, Santa Cruz de la Sierra, an einer deutschen Auslandsschule.
Ja.
Und der Direktor hat mich dann kontaktiert und hat mich so noch nach persönlichen Dingen gefragt, was ich so mache. Und dann hatte ich gerade so eine Radtour gemacht von Helsinki über Tallinn bis nach Lübeck. Und das fand er so super, dass er dachte, die Frau kann ich nehmen, trotz meiner Biografie und des Alters.
Wollen Sie uns ein bisschen verorten vom Alter her? Weil Sie klingen sehr jung.
Ja, das kann durchaus sein, aber Sie wissen, also
über 60.
Auch jung, aber
sollen wir über 60 sagen?
Leider ist das Alter da und das stimmt genau, was Ihr Gast sagt, dass die Verkrustung in Deutschland schrecklich, schrecklich hart ist, dass Vorurteile gegen die ältere Generation massiv sind und auch gegen die Menschen, die jetzt mal eine Schule abbrechen, ein Studium abbrechen und andere Wege einschlagen. Das ist hier in unserem System wahnsinnig schwer, da irgendwie weiterzukommen.
Sie haben im Ausland mit dem Rucksack eine andere Erfahrung gemacht. Mich würde natürlich auch interessieren, was Sie eigentlich auf den Weg gebracht hat.
Also Südamerika hat mich immer interessiert, weil mich der Humboldt, also Humboldt hat mich wahnsinnig interessiert, weil ich das einfach toll fand, was der machte. Ich fand es zum Beispiel super, dass der den Orinoco und die Querverbindung vom Orinoco zum Amazonas gefunden hat. Und das hat er vor sehr, sehr langer Zeit gemacht, wo es noch keine Busse gab, keine richtigen Flugzeuge, wo man wirklich auf die Hilfe der eingeborenen Menschen angewiesen war.
Ja, aber gut, Bewunderung ist das eine. Man kann ja dann auch zu Hause bleiben, das Buch lesen und sagen, boah, Respekt. Aber dass Sie es selber gemacht haben, das muss ja auch mit Ihrer Biografie zusammenhängen.
Das kann durchaus sein. Also ich meine Biografie, das habe ich auch eben überlegt, als ich Ihren Gesprächen zuhörte. Also meine Biografie ist keine konservative Biografie einer jungen Frau in Deutschland. Die erste Ausbildung, ich habe eine Realschule, habe dann eine Schreinerlehre gemacht, weil ich zu einer Ingenieurschule wollte. Das war damals noch, ich bin Jahrgang 42, habe dann so Architektur studiert mit ein bisschen Hochbau. Und dann hat mir das nicht gereicht, dann habe ich gearbeitet und dann bin ich nochmal zur Hochschule gegangen, habe dann da diesen Dippel in gemacht und dann habe ich ein Stipendium bekommen fürs MIT in den Vereinigten Staaten und da war ich dann in einer Klasse drin, wo parallel im gleichen Raum ganz nur ausländische Studenten waren, die kamen aus der ganzen Welt. Und da habe ich mal geguckt, was die gearbeitet haben. Die haben halt Wohnungs- und Städteplanung gemacht für ihre Region, für die Länder, aus denen sie kamen. Und das fand ich sehr interessant. Die haben wirklich minimal, aber das maximal Optimale für die Menschen angeboten.
Also hatten Sie Auslandserfahrung schon in Ihrer Biografie? Und worin steckten Sie, bevor Sie aufgebrochen sind dann genau?
Also ich steckte, ich habe einen großen Bruch in meiner Biografie. Ich steckte in einem Reformhaus. So, also war ich Architektin, habe an der Hochschule gearbeitet und bin aus der Hochschule raus.
Ein Bruch. Mhm.
Das war der erste Bruch. Da habe ich einen Job angenommen in Indonesien beispielsweise. Das ist aber jetzt 1980 gewesen. Das Stipendium hatte ich 1972 bekommen.
Das klammern wir mal aus, damit wir am Reformhaus dranbleiben. Ja.
Richtig.
Und daraus?
Dieses Reformhaus habe ich dann wirklich gemacht, weil ich viele, viele Bewerbungen in verschiedenen Architekturbüros gemacht habe und immer wieder die frustrierte Erfahrung gemacht habe, kein Erfolg, kein Erfolg, kein Erfolg, immer Abweisung. Genau das, wenn das nicht klappt, wenn man mal irgendwas anderes gemacht hat. Und dann hatte ich die Gelegenheit, in ein Reformhaus zu kommen, habe das gemacht. Habe das zuerst mit Widerwillen gemacht, aber ich habe mir gesagt, lieber kleine Brötchen backen als keine Brötchen und bin dort in diesen Job dann hineingewachsen, habe versucht, die Leute gut zu beraten. Nur der wirtschaftliche Erfolg war minimal. Also das, was der junge Mann eben erzählt hat, das hat bei mir nicht stattgefunden.
Hm. Naja, und all diese Geschichten haben wir heute natürlich auch nicht gehört. Die erzählt man auch nicht so locker flockig mal eben, ne? Wenn es zum Scheitern kommt. Und lustigerweise steckt natürlich auch im Reformhaus irgendwie die Veränderungen drin. Aber Sie haben dann gesagt, nein, das war es nicht und sind dann nochmal aufgebrochen und letztendlich mit dem Rucksack nach Südamerika. Weil jetzt gleich diese Sendung zu Ende geht, würde mich aber trotzdem noch interessieren zum Schluss. Jetzt sind Sie doch wieder in Duisburg, nach all der Erfahrung, nach all diesen Volontariaten, nach all diesem Leben mit dem Rucksack. Was machen Sie denn jetzt in Duisburg?
Ja, ich lebe jetzt erstmal in meiner Wohnung und überlege, was ich demnächst noch machen kann. Also ich hoffe, dass ich noch genügend Zeit habe. Ich möchte gerne noch mal nach Asien reisen. Und das ist jetzt meine nächste Überlegung. Also ich habe eine Idee und einen Plan, den ich weiter verfolgen möchte.
Beeindruckend. Beeindruckend, dass Sie es kurz anreißen konnten. So viele Veränderungen in Ihrem Leben, zieht sich ja fast wie ein roter Faden dann doch wieder durch. Vielen Dank für diesen Anruf.
Ja, bitte.
Und sagen Sie mir zum Schluss noch die richtige Aussprache Ihres Namens.
Ich sage Willi Zoll. Der wird ausgesprochen Willi Joll. Aber ich sage Willi Zoll.
Ja. Dankeschön.
Bitte, wieder an.
Und eine schöne Woche. Den Arbeitspsychologen würde ich gerne mal fragen, ob das denn tatsächlich auch jung halten kann, wenn man so viele Brüche immer wieder bewältigt und immer wieder aufbricht, ob das mit uns psychisch tatsächlich auch, ob das ein Jungbrunnen sein kann?
Absolut. Also der Jungbrunnen ist für mich immer die Leidenschaft. Ich vermisse häufig bei Menschen, egal welchen Alters, Leidenschaft.
Und ja, aber ist die nicht da oder sehen wir sie nur nicht?
Ich glaube, wir sind häufig gar nicht so sensibel oder besser gesagt sensitiv für Leidenschaft. Das ist irgendwie so ein Thema, was so ein bisschen metaphysisch ist und was so weich ist und was nicht so rational ist.
Aber was heißt nicht sensitiv für Leidenschaft? Empfinden wir sie nicht beim anderen oder empfinden wir sie nicht in uns?
Bei uns selbst, weil sie können einfach mal hingehen und Leute auf der Straße fragen, was machst du leidenschaftlich gern? Und sie werden enttäuscht sein, welche Antworten dort kommen. Da ist nicht mehr allzu viel. Ich will sie jetzt nicht über einen Kamm scheren, aber ich habe häufig das Gefühl, das mag auch mit den Optionen, mit was auch immer zusammenhängen, so richtig tiefe Leidenschaften gehen uns ein bisschen verloren. Die Erlebnisqualität geht uns auch verloren, die Erlebnistiefe geht uns verloren. Und die Anruferin gerade hat sehr schön gezeigt, dass sie wirklich getrieben ist von diesen Leidenschaften und dass das immer wieder der Motor war, was Neues zu machen, bis ins höhere Alter. Sie ist ja noch nicht so alt gewesen.
Genau.
Aber das wird weitergehen, solange sie das auch körperlich noch hinbekommt. Und das ist wichtig.
Angelika Jäger, zum Schluss in diesem Wieder-Fünf-Tages-Gespräch. Herzlich willkommen. Gruß nach Mönchengladbach.
Ja, schönen guten Tag, Herr Erdenberger. Ja, soll ich sofort loslegen?
Ja, wir können nicht mehr die ganze Biografie machen, aber vielleicht, Einbruch rausnehmen.
Ich versuche es ganz kurz. Ja, also ich habe als examinierte Krankenschwester gearbeitet, habe eine Tochter bekommen, war alleinerziehend. Und zum Schluss habe ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, als Krankenschwester mit Kindern, wie gesagt. Und da habe ich gemerkt, also irgendwie läuft da alles den Kindern irgendwas falsch. auf jeden Fall bin ich dann zu dem Schluss gekommen, man kann übers Buch sicherlich ganz, ganz viel machen, Eltern, Erzieher, Pädagogen und so weiter erreichen und habe dann mir überlegt, ich mache einen Kinderbuchladen auf. Und Kinderbuchladen ist ja an sich schon schwierig und Buchhandel, man muss da auch irgendwie reinkommen, da gibt es so eine Verkehrsnummer.
Und ohne Geld und Kredit ist das wahrscheinlich schwer oder hatten Sie was auf der Seite?
Ja, nein. Als alleinerziehende Mutter, als Krankenschwester mit dem Gehalt, ich hatte überhaupt keine Rücklagen und ich bekam natürlich auch keinen Kredit. Ich musste also in den ersten paar Jahren mit so einem Postgirokonto rumhampeln.
Aber es hat funktioniert?
Es hat funktioniert. Ich war 16 Jahre lang, ich war ziemlich erfolgreich. Und die sämtliche Vertreter von allen Verlagen sind zu mir gekommen, ohne dass ich jemals einen einzigen angefordert hätte.
Also.
Es hat sich in der Branche so rumgesprochen, dass sie alle gekommen sind.
Also auch das eine Erfolgsgeschichte der Veränderungen. Wir haben über Wagniskultur gesprochen und viele Beispiele bekommen. Angelika Jäger, herzlichen Dank auch dafür. Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben oder noch beteiligt werden und das unter wdr5.de tun im Gästebuch. Professor Dr. Alexander Ziesig war hier im Studio, Arbeitspsychologe vom Niederrhein in Mönchengladbach. Auch Ihnen vielen Dank. Mein Name ist Ralf Erdenberger. Gleich kommen die Nachrichten und danach das Mittagsecho auf WDR5.
Informationen zu allen WDR5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.